Was sind Charaktereigenschaften? Charaktereigenschaften sind persönliche Kompetenzen, die das Wesen und moralische Verhalten eines Menschen ausmachen. Allgemein sind es die Merkmale, die eine Person auszeichnen. Synonym wird vom Temperament, Persönlichkeit oder Charakter gesprochen. Der individuellen Charaktereigenschaften bestimmen nicht nur das Verhalten, sondern auch die Reaktionen auf die Umwelt sowie Emotionen. Sie sind entscheidend dafür, wie Menschen in verschiedenen Situationen reagieren, was ihnen liegt oder schwerfällt. Charaktereigenschaften sind Adjektive, die einen Menschen ausmachen und beschreiben. Sie geben Antworten auf grundlegende Fragen wie wer bin ich oder was macht mein Verhalten und meine Einstellung aus. Sie sind Ausdruck des Charakters. Merkmale hingegen sind eher die Folgen von Charaktereigenschaften. Eine leise Stimme kann ein Merkmal sein. Dahinter steht möglicherweise ein vielleicht introvertierter und vorsichtiger Charaktertyp. Die Frage ist ja immer, lassen sich Charaktereigenschaften überhaupt ändern? Die gute Nachricht lautet ja. Ihre Charaktereigenschaften sind nicht komplett starr. Gerade bei schlechten Eigenschaften kann es wichtig sein, daran zu arbeiten, um schädliche Auswirkungen zu verhindern. Sonst stehen Sie sich selbst im Weg und verpassen Chancen oder vergraulen Ihr soziales Umfeld. Doch eins kann ich euch sicher sagen: Mit Gott als Coach geht immer alles gut. Es kann zwar lange dauern, aber schlechte Charaktereigenschaften können geändert werden. Gott gibt nicht auf und wir sollten das auch nicht tun. Und nun die Predigt. Dieses Intro musste ich machen. Das Reich Gottes hat mit Charakter zu tun. Gott möchte dich verändern. Wenn Jesus lehrt, das Wesen Gottes des Vaters von der Feindesliebe her zu erkennen und darin seine Vollkommenheit zu finden, dann ist der Zusammenhang zwischen Vater und Sohn vollkommen offenkundig. Durch den Sohn finden wir den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus im Abendmahlsaal zu Philippus auf dessen Bitte hin, zeige uns den Vater. Der Sohn aber war die offenbarte Liebe des unsichtbaren Gottes zu uns Menschen. Jesus hat uns gelehrt, in unserem Gebet zu beten: Lass deinen Willen hier auf der Erde geschehen, wie er im Himmel geschieht. Matthäus 6,10. Schon das Vaterunser, das äußerlich, erst recht aber innerlich, die Mitte der Bergpredigt ist und dessen Forderungen letztendlich nur verständlich und erfüllbar werden in dem Maß, in dem einer anfängt, aus dem Geist dieses Gebets zu leben. Mit der Aufforderung, Vater zu sagen, zieht Jesus die Jünger in sein eigenes Gottesverhältnis hinein. Aber, lieber Vater, Jesus stellt unser Leben damit auf eine neue Grundlage und fügt alle Menschen zusammen. Jesus hat auch viel darüber gesagt, wie Menschen sich am besten verhalten sollten, mit Liebe, Frieden, Freude und Güte zueinander. Er selbst kümmerte sich überall um kranke, hungrige und leidende, vergessene oder verstoßene Menschen. Jesu Ziel war es immer, diesen Menschen zu helfen. Jesus kam nicht auf diese Welt, damit wir der Welt entfliehen können, sondern er kam, um die Welt zu retten. Ich sage dir, dass Gott dich in seinem Reich auf dieser Erde braucht. So bist du nun anstelle von Christus hier und heute Und er braucht deinen Mund, deine Augen, deine Hände und deine Füße. Die Einwilligung in Gottes Willen. Viele Christen meinen, dass dieses Leben nur eine Art Test ist und dass das, was auf der Welt geschieht, nicht wirklich relevant ist. Irgendwann kämen wir in den Himmel und genau darauf käme es letztlich an. Natürlich ist der Himmel wichtig und zum Glück ist Jesus dort, um für uns zu sorgen und uns zu lieben. Und wenn du ihm vertraust, dann wirst du gerettet. Das ist ein großartiger Teil seiner Botschaft. Aber das Leben ist nicht nur ein Test auf dieser Erde. Wer Christ sein will, willigt ein in Gottes Willen. Oder wie es in Römer 12,2 steht, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Du hast eine Berufung, ein Ziel. Du denkst, Gott muss etwas Großes mit dir tun. Alle haben eine Berufung, aber im Königreich Gottes sind die Dinge anders als im Königreich der Welt. Wenn es um Berufung geht, fragen wir uns, was Gott will, was wir tun sollen. Aber es beginnt nicht mit der Frage, was Gott will, dass du tust. Es fängt mit der Frage an, wie Gott will, dass du bist. Es geht Gott mehr um deinen Charakter als um deine Leistungen. Er hat es lieber, dass du ein guter, tapferer, gerechter, freundlicher, liebevoller, hoffnungs- und freudevoller Mensch bist, als dass du einen blühenden Betrieb aufbaust oder selbst sogar den Armen hilfst. Im Reich Gottes fängt Gott mit dem Herzen eines jeden Menschen an. Ein neues Kapitel beginnt mit einem neuen Herzen, einem neuen Charakter. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben. So steht es im Ezechiel 11,19. Eine neue Berufung beginnt damit, ein neuer Mensch zu sein. Ein neues Kapitel in deinem Leben mit Gott beginnt mit einem neuen Herzen, einem neuen Charakter. In den Seligpreisungen in Matthäus 5,8 heißt es, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Oder in Neudeutsch, glücklich sind, die ein reines Herz haben, die Gottes Vergebung angenommen und somit die Tür für den Heiligen Geist geöffnet haben, denn sie werden Gott sehen. Für mich war und ist es viel schwieriger, ein guter Mensch zu allen Mitmenschen zu sein, als vordergründig die Gebote zu halten. Die Gebote halten könnte ich noch einigermaßen gut abhaken. Was ich schon tue und was nicht, braucht ja nicht meine Gefühle. Bei der Nächstenliebe ist das schon ein wenig schwieriger. Gerade bei den Menschen, die vielleicht nerven oder die mich verletzt haben oder die mich dauernd kritisieren, das ist dann mit der Nächstenliebe schon ein bisschen schwierig. Was soll ich tun? Ich soll dem, der mich verletzt und beschimpft hat, noch Gottes reichen Segen wünschen und ein langes Leben mit bester Gesundheit und im Beruf Erfolg, das geht dann doch ein wenig zu weit. Aber genau das ist es, was Gott mit uns tun möchte. Viele von uns warten ab, wohin uns wohl Gott schicken mag. Aber wir wollen nicht darauf warten, wie er uns verändern will. Denn das ist beängstigend und schwierig, wenngleich es doch wirklich großartig ist, Gottes Willen zu tun. eine Berufung. In Jesaja Kapitel 6 steht die Berufung von Jesaja zum Propheten, der mit einem bestimmten Auftrag berufen wird. Jesaja ist ein ganz gewöhnlicher Jude, der im Tempel sitzt, wie er das vielleicht täglich zu tun gewohnt ist. Alltägliche Routine, plötzlich erscheint Gott. Es wird uns von einem Thron, von Rauch und Licht, von einer Erschütterung des Tempels und umherfliegenden Engeln berichtet. Wirklich keine alltägliche Erscheinung. Jesaja hat eine einzigartige Begegnung mit einem Gott, der auf eine überwältigende Art und Weise in seine Welt eintritt. Mit Schrecken, Licht und einer Erscheinung, die einem den Schauer über den Rücken jagt. Jesaja fühlt sich zunächst schuldig. Er weiß, dass es Gott ist und denkt, dass Gott ihn allenfalls vernichten wird. Jesaja sagt, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht hat er gerade gestern oder vorgestern gelogen oder er hat schlecht über Gott oder über andere geredet. Auf jeden Fall fühlt sich Jesaja schuldig. Dann presst ein Engel eine heiße Kohle vom Altar auf seine Lippen, als würde er seine Sünden oder Fehler wegbrennen. Er wird sehr dankbar gewesen sein, dass er angenommen wurde, dass ihm vergeben und er gereinigt wurde. Doch dann geschieht es. Die Stimme Gottes ertönt in dem Tempel, der mit Menschen überfüllt war. Gott hat offensichtlich eine Berufung oder ein Ziel und fragt alle, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ein fantastischer Tag für Jesaja. Eine Art, wie er reagiert, zeugt von einem Hunger nach seiner Berufung oder dass er mehr von Gott möchte. Jesaja schreckt die Hand auf und sagt, ich bin bereit, sende mich. Es gibt viel Lärm, also muss er lauter rufen. Hier bin ich, Herr, schicke mich, ich will es, rufe mich, schicke mich. Mich musst du nehmen, gebrauche mich. Viele kennen vielleicht dieses Gefühl. Vielleicht haben wir es verzweifelt an unserem Arbeitsplatz schon oft gesagt, Herr, schicke mich, gebrauche mich bei anderen Menschen. Und Gott wählt Jesaja, aber dann sagt er zu ihm, du wirst zum Volk sprechen, aber es wird nicht auf dich hören. Du wirst dem Volk Dinge zeigen, aber es wird nicht darauf eingehen. Sie werden sehen, aber nicht einsehen. Wenn sie aber einsehen würden, würde ich ihr Land wieder instand setzen. Stattdessen wirst du zu ihnen reden und sie werden nicht reagieren. Gott beruft Jesaja in unseren Augen zu einem zum Scheitern verurteilten, herumstreifenden Prophetendasein. Jesaja fragt Gott, wie lange hören denn die Menschen nicht zu? Worauf Gott antwortet, bis die Städte entvölkert sind und zerstört sind, bis die Häuser leer stehen und das ganze Land zu Wüste geworden ist. Ist das der Auftrag, den Jesaja damals wollte, als er aufgestreckt hat, Herr, schicke mich, ich bin da? Es ist eher ein tragischer Auftrag und von Romantik weit entfernt. Scheitern ist eine Möglichkeit, die wir häufig schon von vornherein ausschließen, da ja der Auftrag von Gott kommt. Wenn wir Gott darum bitten, uns zu gebrauchen und uns auszusenden, denken wir eigentlich meistens nicht an das, was Gott will, sondern an das, was wir wollen. Wir fragen uns nicht, was Gottes Plan ist. Wir stellen uns angenehme Dinge vor, wenn wir darüber nachdenken. Aber Gottes Plan kann Bestandteile enthalten, die nicht so angenehm sind. Deshalb sollte jedes Gespräch über Berufung hiermit anfangen. Berufung fängt beim Herzen eines Menschen an, bei seinem Charakter. Wenn Gott dich zum Scheitern beruft, muss dein Herz sagen: Gut, Herr, ich werde scheitern für Jesus, für dich. Das jedoch können wir nur schwer akzeptieren. Prediger sagen es selten den Menschen hören es nicht gerne. Gott beruft dich, ein anderer Mensch zu werden, bevor du deine Berufung leben kannst. Wie sieht denn das aus bei Jesaja, diese Berufung, und niemand hörte ihm Zeit seines Lebens zu? Im Nachhinein können wir sagen, dass Jesaja einer der größten Propheten 8 Jahrhunderte vor Christus war. Heutzutage lesen wir seine Schriften noch immer. Er sagt die Ankunft von Jesus voraus, die alles veränderte. Er war einer der größten visionären Leiter der Geschichte. Niemand hörte ihm zu, dennoch ist er jetzt wohlbekannt und sein Leben hat eine große Bedeutung. Aber das hat ihm Gott dazumal bei der Berufung nicht erzählt. Gott hatte nicht gesagt: Weißt du, Jesaja, viele Jahrhunderte später werden die Menschen dir zuhören, sie werden deine Schriften lesen, sie werden dich rühmen und Kirchen und Synagogen werden nach dir benannt werden. Jesaja wusste dazumal nur, dass Gott ihn berief, um zu den Menschen zu sprechen und dass die Menschen ihn ablehnen würden. Wie geht es denn uns? Sagen wir auch: Ich möchte gern eine Berufung von Gott. Doch bevor dich Gott zu einem anderen Lebensstil beruft, was für eine Berufung es auch immer sein mag, möchte er, dass du ein anderer Mensch wirst. Dafür ist Vertrauen und Hingabe notwendig. Wenn du zuvor keine Veränderung in dieser Hinsicht erlebst, fühlt sich Gottes Berufung als etwas an, das nicht passt. Gott möchte aber, dass die Berufung passt. Gott sieht Möglichkeiten. Das Leben im Reich Gottes, ob du nun Mechaniker, Rechtsanwalt, Lehrer oder in der Pflege arbeitest oder Hausfrau bist, hat einen Bezug zu allem, was du tust. Es geht nicht darum, danach zu streben, arm oder reich zu sein. Es ist angenehm, reich zu sein und manchmal in Ordnung, arm zu sein. So sagt es Paulus. Es geht darum, dass du, wenn du Geld oder Möglichkeiten hast, überlegst, wie du damit etwas Sinnvolles tun kannst. Denke über den größeren Zusammenhang nach, darüber, wie es Gottes Plan entspricht, Menschen zu helfen, sich zu verändern und die Welt zu verbessern und um anderen Gottes Reich näher zu bringen. Deshalb braucht Gott Menschen mit Charakter. Gott sieht die Möglichkeiten in dir. Wie verändert man sich? Das könnte folgendermaßen ablaufen. Schau auf die Person, die du jetzt bist. Vielleicht ängstlich, einsam, traurig, sündig, voll aufgestellt, mitten im Leben. Vielleicht hast du wieder einmal versagt oder eine Stelle ist verloren gegangen. Vielleicht kriegst du nicht so richtig auf die Reihe. Vielleicht bist du stolz und herablassend zu anderen. Vielleicht besserwisserisch und ein Nörgler. Denk daran, wie Gott dich sieht, wenn er sagt: Vertraue mir deine Wege an, ich bin immer für dich und mit dir. Ich sorge für deine Gerechtigkeit. Du musst dich vor mir fürchten, denn ich liebe dich. Vor Liebe zu dir bin ich ergriffen und sprachlos. Ich bin so begeistert von dir, dass ich nur jubeln kann. Wenn du also Gottes Version von dir und über dich hörst und was Gott über dich sagt, dann fühlst du dich vielleicht im ersten Moment bereits wieder schuldig oder unwürdig, doch zu Unrecht, wenn du dich sehen könntest, wie Gott dich sieht, dann würden dich diese Texte freuen und du könntest es nicht glauben, dass der allmächtige Gott dich so sehr liebt und begeistert von dir ist, dass er nur jubeln kann. Jetzt siehst du die Möglichkeiten, die Gott in dir sieht, so wie ein Vater, der die Möglichkeiten seines Kindes sieht, auch wenn es Fehler gemacht hat. Gott sieht mehr in dir. Gott sieht uns Menschen so an, wie wir Samenkörner anschauen. Du schaust ein Samenkorn an, das klein und unbedeutend ist. Doch du weißt, dass das Samenkorn, wenn es zur richtigen Jahreszeit in die Erde gebracht wird und Wasser darauf gegossen wird, Wurzeln schlägt und vielleicht später ein ganz großer Busch oder ein Baum entsteht. Die Wurzeln werden sich durch Steine, Beton und Lehm bohren. Der Baum wird immer größer und höher werden. Eines Tages wird er Frucht tragen. So sieht Gott dich. Du sagst, du bist ein kleines Samenkorn, doch Gott sieht in dir den wunderschönen großen Baum, der Früchte trägt. Wir sind Gottes Hände, Füße und Mund. In der ganzen Bibel liest du, dass Gott und Jesus sich für diese Welt und die Menschen darauf interessieren, die sie erschaffen haben letztendlich. Gott will die Erde erlösen und alle Menschen retten. Und wie will er das tun? Ja, natürlich durch dich und durch mich. Durch deine Hände, deine Füße, deinen Mund und deine Augen. Das hört sich seltsam an, doch es ist die Realität. Doch genau diese Realität stellt eine große Verantwortung für dich dar. Das ist es, was die Gemeinde über eine lange Zeit richtig verstanden hat. Es gehört zum Zentrum unseres Glaubens. In einem Gedicht von Teresa von Avila wird es am besten in Worte gefasst. Christus hat keinen Körper außer deinem. Keine Hände, keine Füße auf der Erde als deine. Du bist seine Augen, mit denen er die Welt voller Mitgefühl betrachtet. Die Gemeinde glaubt bereits seit Jahrhunderten, dass wir der Leib Christi sind. In der Apostelgeschichte Kapitel 3 steht eine Geschichte über einen gelähmten Mann. Die Geistlichen jener Zeit sagten zu Unrecht, dass er gelähmt sei, weil wahrscheinlich seine Eltern gesündigt hätten. Deshalb durfte er den Tempel nicht betreten. Er durfte die Tora nicht erforschen. Er durfte nicht heiraten und konnte nichts anderes tun als betteln. Jeden Tag brachten ihn die Leute zum schönen Tor, einem Eingang zum Tempel, dem Zentrum des religiösen Lebens. Jeden Tag saß er dort und bettelte um Geld, damit er etwas essen konnte. Aber er durfte nie in den Tempel hineingehen. Wahrscheinlich ist Jesus oft an ihm vorbeigelaufen. Trotzdem hatte er ihn nicht geheilt. Vielleicht schenkte er ihm nie einen Augenblick seiner Aufmerksamkeit. Aber wir fragen uns, warum heilte ihn Jesus nicht? Hat er ihn vergessen? Im dritten Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir die Antwort. Petrus und Johannes sind gerade mit dem Geist Christi erfüllt worden. Jesus ist vom Tod auferstanden, in den Himmel aufgefahren und hat sein Leben, seine Fülle, seine Liebe, seine Weisheit und seine Kraft in die Herzen dieser Männer gelegt. Petrus und Johannes gehen zum Tempel und der gelähmte Mann bettelt um Gold oder Silber, damit er essen kann. Die Antwort von Petrus ist: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. So steht es in Apostelgeschichte 3,6. Sie heilen den Mann. Zum ersten Mal steht er auf und läuft springend vor Freude in den Tempel hinein. Jesus hat diesen Mann nicht geheilt, weil es seine Absicht war, dass der Mann durch Petrus geheilt werde. Das ist Gottes Methode und darum braucht er deine Füße und deine Hände und deine Augen und deinen Mund. Jesus will durch uns die Liebe Gottes sichtbar machen für alle Menschen. Der Anfang vom neuen Leben. Es fängt mit diesen Worten an. Mein Leben weihe ich Gottes Königreich. Dazu will ich eine mutige Person werden, eine Person mit Charakter und Weisheit, eine aufrichtige, gläubige, liebende, mit Freude erfüllte und mitfühlende Person. Ich will Mensch werden, der Jesus ähnlich ist. Dazu hat er dich berufen. Eine solche Person sieht Gott in dir. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen zur Antwort geben: Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, 33 bis 40. Ich denke, das ist die Verwandlung, wo uns Gott hinführen will. Er will uns zu Menschen machen, die anderen Menschen helfen, die gütig sind, die freudig sind, die das Ebenbild Christi so darstellen, wie Christus war. Nicht mit Theologie. Er will uns aktiv verändern in unserem Leben. Er will unseren Charakter umwandeln, damit wir Menschen sein können, so wie er es schon immer für uns vorgesehen hat. Menschen in seinem Reich, denn dann können wir sagen, nun ist das Reich gekommen. Nun wünsche ich euch allen das volle Leben in Christus. Amen.